Unter www.d76.club gibt es jetzt Produkte zu kaufen. Quartetts, andere Spiele, Skatblatt, digitalen Bagel, Hoodies, Trucker Cappies, Dämpfer und jeden Monat kommen neue Produkte hinzu. Also schaut euch um unter www.d76.club und wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Ehrenmitglied werden. You cannot be serious! Mein heutiger Gast, meine heutige Gästin ist Antonia Wiskicke aus Bayern, mir live zugeschaltet mit US Open 2024 Cap und Doublette 76 Hoodie. Du bist eine der wenigen, die vorher schon quasi das Merch zugeschickt bekommen hat. Antonia, vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich nimmst.
Hallo lieber Tom, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf, dass ich deine Gästin sein darf und wirklich. Diesen Pulli habe ich vor ein paar Tagen von Paul Häuser bekommen. Den hat er mir übergeben. Und ich schwöre es dir, du kannst es mir glauben oder nicht, ich liebe Kapuzenpullis. Und ich habe schon gehofft, dass kein Fleck drauf ist oder so, weil ich den nur noch anhabe. Also zum Schlafen ziehe ich ihn aus. Gut. Aber es ist auf jeden Fall mein Lieblingskleidungsstück geworden.
Wunderbar. Ich hatte ja im Vorgespräch bereits erwähnt, liebe Antonia, du bist eine der letzten Gäste, die diesen Hoodie überreicht bekommen. Die Gäste der Zukunft müssen sich mit einem schmutzigen Cappy und einem Vibrationsdämpfer zufrieden geben. So ist das halt. Wer zu spät kommt, Tja. Den bestraft das Leben. Also nochmal an der Stelle auch Querverweis an den Kollegen Paul Häuser, mit dem ich eine Folge aufnehmen durfte und der netterweise A, sich um die Logistik gekümmert hat und B, auch den Kontakt hergestellt hat, weil damit wir hier jetzt miteinander sprechen dürfen. Kurzes Intro. Ich habe mir natürlich angeschaut, wo du bereits gearbeitet hast, habe dich jetzt erstmal abgespeichert als Sky-Moderatorin, aber natürlich hast du auch bei den Olympischen Spielen für Eurosport gearbeitet, für Sportdeutschland TV. Du hast viel für, Achtung, DAZN gearbeitet. Früher am Anfang habe ich ein Jahr lang immer DAZN gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ob du von Anfang an wusstest, dass die DAZN heißen.
Also ich spreche direkt gleich rein dazu. Ja. DAZN, ganz schwierig, auch meine Eltern zum Beispiel, denen zu erklären, dass es DAZN heißt, in the zone, im Tunnel. Wir waren uns am Anfang, glaube ich, alle nicht so ganz sicher, als 2016 dann wir alle für DAZN arbeiten durften. Ich höre ganz oft auch DAZN. Das ist fast, was ich am liebsten höre, so ein bisschen französisch so. Das hört sich so sehr elegant an. Mhm. DAZN. Also da gibt's alles. DAZN sagen wir auch manchmal, oder haben wir früher gerne gesagt. Ja. Wir sind die DAZN-Mitarbeiter, ja.
Also insofern kennt man dich nicht nur von Sky, sondern von diversen TV-Stationen. Ich habe gesehen, du bist auch hin und wieder auf Firmen-Events Moderatorin. Da können wir auch später vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, weil ich mir vorstellen kann, DTB und Servus TV, genau, die habe ich auch noch vergessen. Meine Frage, bist du fest angestellt oder bist du freiberuflich und kannst im Prinzip für verschiedenste Firmen oder TV-Stationen arbeiten?
Genau, also bei mir hat es dann richtig angefangen. Ich habe ein Volontariat noch gemacht bei der KG Media Factory. Die begrüßen Enrico Wolski, einer der wahrscheinlich für mich besten Filmemacher. Der hat mich so ein bisschen eingelernt in das Ganze. Und dann war ich damit fertig und bin dann zu DAZN eben gegangen 2016. Davor war ich noch bei Servus TV auch und habe da dann den Chef von DAZN kennengelernt und genau, der hat dann irgendwann sein Team aufgebaut und dann war ich wirklich auch sehr lange bei DAZN, deswegen ja, natürlich meine Verbundenheit zu DAZN ist groß, weil ich glaube, ich war da 5,5 Jahre, habe da die Corona-Zeit auch noch mitgemacht und habe mich dann mit Ende von Corona selbstständig gemacht Und deswegen darf ich jetzt auch für mehrere Sender arbeiten. Hat auch so angefangen, als ich bei DAZN noch war, habe ich von Servus TV eine Anfrage bekommen, die French Open zu moderieren. Und da ist man ja dann doch mal ein Stück lang weg. Und genau, das war so mein erster Gedanke. Mensch, vielleicht darf man als Freiberuflerin noch ein bisschen mehr machen, beziehungsweise sich noch ein bisschen breiter verteilen. Und deswegen war so der, ja, die Idee dann zu sagen, selbstständig und mein eigener Chef zu sein.
Wie ein Tennistrainer ja auch, der muss sich ja entscheiden. Entweder arbeitet er freiberuflich oder festangestellt bei einem Verein. Insofern hast du mehrere Vereine, mehrere Orte, an denen du dich wohlfühlst und woher man dich dann logischerweise auch kennt. Und auch in Zukunft wird man dich dann nicht nur bei Sky sehen, sondern bei anderen Sendern vielleicht auch noch, ne?
Genau, das ist jetzt immer so, Anfang des Jahres werden dann auch die Gespräche geführt mit den einzelnen Sendern, was man alles machen kann, wie die Saison weitergeht. Jetzt gerade im Tennis hat es ja wieder neu angefangen. Und genau, da guckt man jetzt. Ich bin immer ganz froh, wenn die Rechte schön auf viele Sender verteilt werden. Als User zu Hause verstehe ich auch, kriege ich oft auch mal einen Anruf vom Papa, der dann sagt, muss ich jetzt heute Amazon, DAZN, Sky, was soll ich anschalten? Und verstehe ich dann, dass man sich da ärgert oder Probleme hat, dass man gerade auch beim Tennis ja nicht weiß, wann was läuft. Aber für mich ist es gut, weil dann habe ich mehrere Arbeitgeber und kann mich ein bisschen verteilen.
Die armen Eltern, weil die Tochter den falschen Beruf gewählt hat, müssen die 17 Abos abschließen.
Der Papi hat sich so sehr gefreut, dass ich auch irgendwas mit Lehramt oder sowas mache oder so und dann irgendwas mit Medien, ja. Das muss er durch.
Bevor wir gleich darauf zu sprechen kommen, über deine beidhändige Rückhandpeitsche, das ist nämlich der stärkste Schlag von dir, habe ich gehört in dem Podcast mit Dennis Heinemann. Eine hörenswerte Folge für die, die noch mehr über dich erfahren möchten, würde ich gerne zunächst einmal über die aktuellen Ereignisse sprechen. Heute, am Tag der Aufnahme, haben unter anderem Jannik Sinner und Alex de Minaur Viertelfinale bei den Australian Open gespielt. Und ich bin immer noch tief beeindruckt von der Leistung von Sinner, der meiner Meinung nach, also ich habe nicht das ganze Match gesehen, de Minaur, früher haben wir gesagt, frikassiert oder filetiert hat. Also das war Tennis vom anderen Stern für mich. Und ich frage mich jetzt gerade in diesem Moment, wer soll gegen Sinner gewinnen? Djokovic ist noch im Rennen, Zverev muss noch spielen. Jetzt habe ich sicherlich noch irgendjemanden vergessen, aber habe das Draw auch nicht vor Augen.
Ben Shelton,
danke, genau. Okay, der schlägt aus dem dritten Stock auf im Halbfinale gegen Sinner. Wenn er durchserviert, könnte er Glück haben. Meine Frage an dich, hast du jetzt auch dir die Australian Open angeschaut oder sagst du, oh, ich brauche mal ein bisschen Urlaub, ich sehe so viel Tennis im Jahr, Tom, das muss ich mir gar nicht anschauen.
Tom, ich sag dir, ich habe ganz viel verfolgt, weil Australian Open ist das, was ich noch nicht live miterlebt habe und ich find's einfach, es macht so Spaß. Ich habe am Wochenende versuche ich es immer, möglichst lange wach zu bleiben, dass dann die Spiele schon anfangen. Bei Eva Lüst zum Beispiel war das, da habe ich dann nachts noch bis um 5 Uhr, glaube ich, in der Früh, am Sonntag in der Früh Eva Lüst geschaut, weil es einfach auch so viel Spaß macht. Also ich habe jetzt auch gerade noch so ein bisschen die Zeit. Ich habe nicht ganz so viele Jobs jetzt im Januar und kann noch so ein bisschen das Ganze auch ausleben, die US Open. Aber was schon wehtut natürlich, in der Früh sich einen Wecker zu stellen, an einem ganz normalen Arbeitstag auch und zu sagen, ich schaue jetzt mal um 5 Uhr in der Früh mir ein Match an. Ja, wir zwei hatten das Glück, dass wir so ein bisschen ja heute Sinner gucken konnten, weil es ja das späte Spiel war. Ich habe wirklich Alex de Minaur, ich habe ihn schon ein paar Mal interviewt auch und ich bin so ein kleiner Fan auch von ihm. Der ist so ein sympathischer, so ein cooler Typ. Und ich habe wirklich auch überlegt, so was kann der machen, um einen Jannik Sinner zu schlagen? Und natürlich wünscht man niemals Jannik Sinner, dass er irgendwie angeschlagen ist. Er hatte ja auch im Match davor ein bisschen zu strugglen mit sich selber. Hatte ja auch irgendwie, glaube ich, ja, er war nicht ganz fit drauf.
Man hat
ja auch
die Hände haben so gezittert ein bisschen.
Genau, die Hände haben so gezittert. Und das wünscht man natürlich niemals Jannik Sinner. Wir sind auch natürlich alle großer Jannik Sinner-Fan, weil der uns natürlich Tennis bietet vom anderen Stern. Aber auch jetzt so Alex de Minaur jetzt zu Hause vom eigenen Publikum und so. Ich habe mir schon gewünscht, dass er so ein paar mehr Spiele macht. Und was mich auch wirklich überrascht hat, das Publikum hat es direkt gleich anerkannt oder auch gesehen, oh, Der Alex hat leider da gar keine Chance. Wir müssen auch einfach jetzt das Tennis genießen, was uns Jannik Sinner da bietet. Alex hat es zwischendurch versucht. Und glaube ich auch, was du ja auch gesehen hast, so dieses, wie Alex mit seinem Trainerteam und so, er hat auch mal gesagt, was mache ich denn jetzt? Also ich habe keine Lösung. Mhm. Und er hat ja nicht schlecht gespielt.
Nee.
Er hat einfach nur gegen Jannik Sinner, der ist...
Unglaublich. Der steht ja auf der Grundlinie, der nimmt die Bälle so früh, hat so einen schnellen Arm. Ja. Und was mir immer wieder auffällt auch, ist natürlich die Beinarbeit. Also da trennt sich nochmal so vielleicht ein bisschen die Spreu vom Weizen. Demino ist sowieso mega schnell, aber der muss ja immer so im Spagat fast die Bälle nehmen, um noch hinzukommen. Und Sinner hat den ja echt laufen lassen wie ein Kaninchen.
Ja.
Also ich war ganz, ganz, ganz tief beeindruckt und das bin ich wirklich selten von Sinner. Hab gedacht, Alcaraz, Djokovic, unfassbares Tennis.
Ja.
Aber im Moment, wenn ich wetten müsste, würde ich wahrscheinlich Sinner nennen. Wobei natürlich mein Herz auch für Zverev aus Hamburg schlägt, hier vollkommen klar. Aber so halb objektiv würde ich dann sagen, ich glaube, Sinner macht das Rennen. Was meinst du? Wer macht das Rennen bei den Herren?
Also ich bin jetzt erstmal ganz stark gespannt auf Djokovic Zverev, was die sich da für ein Match geben jetzt im Halbfinale. Wirklich da, also wenn Zverev jetzt das nicht schafft oder jetzt ins Finale schafft, egal gegen wen, der ist so gut drauf, der ist so fokussiert. Ich war ja auch noch bei den ATP-Finals in Turin mit dabei und der war einfach voll da. Also das ist echt so, dass man merkt, so jetzt könnte er es schaffen. Und ich wünsche es ihm so sehr, aber im Sinne...
Wird eng, ne? Mal gucken, wer weiß.
Genau, es wird eng, es wird ein gutes Match. Ich wünsche mir, dass Zverev im Finale steht gegen Sinner und nicht ganz so lange auf dem Platz steht gegen Djokovic, damit er so ein bisschen Kräfte spart.
Das kann natürlich auch eine Rolle spielen, ne? Wenn er da fünf Sätze spielen muss.
Ja, weil gerade eben, wie wir es ja schon gesagt haben, gegen Ben Shelton, Sinner wird nicht so, außer es wird uns irgendwas Großes überraschen und Ben Shelton wird plötzlich nicht nur gut aufschlagen, sondern auch noch Sinner anders irgendwie schlagen können. Das, was ich nicht glaube, aber ich denke mal, das Halbfinale Sinner Shelton wird ein Dreisatz-Match und ich hoffe, dass es bei Zverev gegen Djokovic vielleicht ein Viersatz-Match wird, aber hoffentlich kein Fünfsatz-Match.
Wir lassen uns überraschen und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, dann wissen die Hörer sowieso schon Bescheid.
Eben.
Aber wir haben hier mal uns ganz weit...
Wir telefonieren auf jeden Fall am Sonntag.
Genau, richtig. Wir haben uns ganz weit aus dem Fenster gelehnt jetzt hier.
Genau.
Ich merke immer, die Kollegen von dir im Fernsehen, die tun sich unheimlich schwer auch manchmal, da so eine Bold Prediction rauszuhauen. Also Boris Becker oder andere, die fangen dann manchmal an, ein bisschen rumzueiern, wenn es darum geht, zu sagen, der gewinnt das Turnier. Weil die wollen natürlich logischerweise vollkommen menschlich erstmal gucken, wie sind denn die Leute drauf und so weiter und so fort.
Ist vollkommen normal, ne? Weiß nicht, was zwickt an dem Tag oder was ist. Und ich glaube, Mischa Zverev hatte noch gesagt, dass die Temperaturen jetzt so bei 24 Grad bleiben für die nächsten Tage. Mhm. Was ja gut ist, dass es nicht ganz so heiß wird. Aber wir werden sehen, wir drücken natürlich allen den Daumen. Hauptsache, wir haben einfach schönes Tennis.
Genau.
Und ich muss noch eine Sache unbedingt sagen.
Ja,
ich habe vom Christkind einen Beamer bekommen.
Aha.
Und diesen Beamer habe ich mir jetzt im Schlafzimmer aufgestellt. Und
jetzt
kann ich dir sagen, egal wer da gerade spielt, es ist einfach, sind so große Menschen, die da in meinem Schlafzimmer stehen und Tennis spielen. Es macht wirklich so Bock zu gucken. Deswegen US Open und Beamer, Daumen hoch, kann ich nur jedem empfehlen.
Also hast du richtig so einmal zwei Meter Leinwand dann an der Wand?
Ich habe da Riesenmenschen stehen, ja. Also wenn du auch mal irgendwie im Fernsehen bist, dann ich mache sofort den Beamer an und schaue dich in Lebensgröße an.
Oha, ja, nicht schlecht, Antonia. Mensch, das ist ja, da hast du ja wirklich ein nettes Christkind. Das liegt vielleicht aber auch an deiner Herkunft. Wenn man aus Bayern kommt, dann ist man ja noch näher dran am lieben Gott wahrscheinlich und am Christkind als in Hamburg.
War aber auch ganz schön brav dieses Jahr.
Also, ja, guck mal.
Soll ich das...
Das muss sich auch auszahlen.
Eben.
Ne? Ja. Nun wollen wir mal nochmal auf die beidhändige Rückhandpeitsche zu sprechen kommen. Also du bist ein Multitalent, was Sportarten angeht. Ich fasse das mal so in a nutshell zusammen. Aber hier, das ist ja nun ein Tennis-Podcast und du hast natürlich auch unglaublich viel Ahnung und sehr, sehr viel gearbeitet mit Fußballern. Da sprechen wir vielleicht später noch ganz kurz drüber auch. Bayern-Spieler, Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Also du hast ja den lieben Gott abwärts da der Sportwelt interviewt. Aber wenn wir jetzt über Tennis sprechen, wie würdest du dich da selber beschreiben? Bist du ehemalige Regionalligaspielerin oder hast du nur an der Ballwand mal 5 Bälle gespielt. Wie gut spielst du? Wie oft spielst du? Seit wann spielst du?
Ich habe mit 5, 6 Jahren zum Tennisspielen angefangen. Meine Mama wollte mich gerne in Ballett stecken. Ich war einmal da und fand es nicht so schön. Und dann hat sie gemerkt, gut, Tutu passt nicht, dann mal vielleicht einen Schläger in die Hand oder so. Dann bin ich mit ein paar Freunden zum Tennisspielen gegangen. Fand es ganz cool. Ich hatte 3 beste Freunde. Wir waren immer so ein Viererteam und haben natürlich gedacht, wir sind die Stärksten. Wir kommen hier aus Garmisch. Und wir haben jetzt 1 Jahr lang Tennistraining gehabt. Wir fahren auf unser erstes Turnier. Und ich habe direkt mal ganz, im Kleinfeld müssen wir auch da noch sprechen, ganz klar verloren und habe mir gedacht, oh Mann, das hat nicht ganz so gut funktioniert. Habe aber trotzdem weiterhin den Schlägern nicht zur Seite gestellt, sondern wollte einfach weiterspielen und hatte einfach den Spaß dran. Also meine Eltern haben immer so den Fokus drauf gelegt, dass wir alles machen dürfen. Also direkt auf die Skier gestellt, aber natürlich auch Snowboarden. Mein Papa ein bisschen Mountainbiken gegangen im Sommer, natürlich in die Berge viel. In Garmisch kann man das ja gut ausnutzen. Mein Bruder ist 6 Jahre älter, der wollte natürlich immer die ganzen Ballsportarten dann spielen. Ich bin mit ihm im Winter, habe ich mit ihm Eishockey gespielt auf irgendwelchen zugefrorenen Seen. Im Sommer habe ich mit ihm Fußball gespielt, Basketball gespielt, alles, was halt so ein Junge macht. Und ich fand es halt immer cool, weil ich war immer mit den Jungs zusammen, bin mit denen aufgewachsen und war so, vielleicht sollte ich auch eher ein Junge werden, aber habe dann trotzdem so gedacht, Tennis ist vielleicht auch so ein bisschen was Weiblicheres noch. Da kann ich noch ein bisschen so vielleicht punkten, weil ich war natürlich im Fußball und im Basketball immer die Schlechteste neben den Jungs. Und dann habe ich eben sehr viel gemacht an Sportarten, habe mich so ein bisschen ausgeprobt, habe nochmal Golf angefangen und bin aber immer so beim Tennis geblieben, habe immer gemerkt, auch das Feedback bekommen, du hast Talent, du bist nur einfach extrem faul. Mhm. Also wenn die anderen dann jeden Tag trainiert haben, habe ich 2-mal die Woche trainiert und es hat mir dann auch gereicht. Ich bin auch danach direkt immer, wir hatten immer Freitagstraining und danach eben der Weg zu McDonald's musste immer dran vorbei und da gab es dann immer ein Big Mac und dann auch immer der Trainer gesagt, also so wird's halt nichts.
Den musst du heimlich essen, und dass es nicht mitbekommt.
Ja, aber das war mir dann alles so ein bisschen, wo ich gesagt habe, so, ach, ich hätte, glaube ich, gerne jemanden gehabt. Also als ich dann wirklich angefangen habe, auch fürs Tennis zu arbeiten, habe ich mir oft gedacht, boah, was wäre gewesen, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mich wirklich so pusht. Also weil ich selber nicht gemacht habe. Ich hatte selber krass Bock drauf. Mhm. Aber ich glaube, ich hätte jemanden gebraucht, der sagt, komm, wir gehen jetzt jeden Tag auf den Platz, wir trainieren jetzt jeden Tag, der so ein bisschen mehr ehrgeizig ist. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ich war eine gute Hobbyspielerin. Ich weiß nicht, wie weit ich es geschafft hätte, weil da gehört ja auch mehr dazu als nur irgendeine Rückhandpeitsche. Und aber die ist mir zum Glück geblieben. Ich hatte immer irgendwie jetzt dann in meinem Leben auch Freunde, die dann mit mir weiter Tennis gespielt haben. Jonas von Wilson, mit dem habe ich auch, Jonas Beschle, mit dem habe ich auch ein paar Mal spielen dürfen. Hat auch Spaß gemacht, wenn der mir dann wirklich schön auf die Füße gespielt hat, dann konnte ich ganz nett zurückspielen. Aber sobald es ums Laufen geht, bin ich leider einfach zu langsam.
Du spielst aber hin und wieder noch oder gar nicht mehr?
Doch, ich spiele immer noch ein bisschen. Gerade.
Und dann lange Bälle, just for fun?
Genau.
Okay. Und kein Punktspiel oder?
Ja, vielleicht mal so ein Tiebreak bis 10 oder so wird dann mal gespielt, weil die Freunde, mit denen ich Tennis spiele, wissen, dass ich ein sehr netter Mensch bin, so privat. Aber wenn ich auf dem Tennisplatz stehe,
oha,
da könnte ich schon auch mal nicht die Netteste sein.
Schmeißt du den Schläger?
Nee, Schläger schmeiße ich nicht. Das hat mein Papa mir gesagt, wenn ich einen Schläger kaputt mache, dann gibt es keinen neuen. Macht man nicht, aber ich rede da mit meinem Gegenüber nicht mehr, ich ignoriere ihn, ich bin dann sehr zickig auch, auch manchmal dann noch nachtragend.
Ja, gut.
Ja, das.
Also beherrschst du denn auch Trash-Talk? So im Vorbeigehen am Netzpfosten bei 3-3 im Champions Direct nochmal einen Text mitgeben?
Ja, also aber auch da versuche ich immer so ein bisschen jetzt nicht, ich versuche ja nicht, den Gegner irgendwie mit Trash-Talk fertig zu machen, sondern ich habe dann auch irgendwann gelernt, dass Papa hat zu mir gesagt, der andere muss glauben, dass du am Boden bist und du selber musst aber in deinem Gedanken haben, so, nee, und jetzt greife ich nochmal an, jetzt denkt er. Ja. So ein bisschen so, will jetzt natürlich nicht schon wieder irgendjemanden jetzt hier schlecht reden, aber so Djokovic hat ja auch manchmal Verletzungen und dann spielt er noch besser.
Oh, der regt mich so auf. Ich darf das ja sagen, du musst den ja noch interviewen und du musst ja nett sein, aber ich darf das ja sagen, Bei dem einen Match lag er jetzt auch wieder 0-2 hinten, nimmt eine Verletzungspause. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich glaube, der Tscheche, ich komme nicht auf den Namen.
Aber es war auch gegen Alcaraz,
hat er doch Lehetschka auch schon gegen Alcaraz Lehetschka erneut. Genau. Und er macht halt echt dann da eine Show, meiner Meinung nach. Das ist eine miese Unterstellung von meiner Seite. Ich kann das durch nichts belegen. Aber die Gegner, man hat es bei Alcaraz gesehen, bei Lehetschka auch, die gucken rüber, fühlen sich verunsichert, wurden so rausgebracht durch Djokovic. Und mich nervt sowas kolossal.
Also, man weiß ja trotzdem nicht, was er hat. Vielleicht hat er irgendwie Schmerzen. Ich will ihm da gar nichts unterstellen. Aber egal, ob er Schmerzen oder nicht Schmerzen hat, auf jeden Fall kommt er da ganz stark zurück. Er weiß, wie er es umsetzt, wie er dann auch vielleicht mal sich kurz die Auszeit nimmt und dann einfach wirklich sehr stark zurückkommt. Aber ich muss aber auch sagen, ich verstehe, dass man dann rauskommt als Gegner, aber die spielen auf so hohem Niveau. Die dürfen sich eigentlich davon nicht beeinflussen lassen.
Korrekt. Auf der anderen Seite beruhigt mich das auch, weil auf so hohem Niveau sich Leute von solchen banalen Dingen eigentlich rausbringen lassen. Ja. Also merkt man vollkommen normal, wenn man selber auch dann sich rausbringen lässt.
Ja, es sind ja alles Menschen.
Das stimmt.
Die können ja nicht nur perfekt sein.
Also. Das stimmt. Antonia, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wenn ich das so richtig recherchiert habe, hast du auch BWL studiert. Mhm. Korrekt?
Ja.
Gibt es da noch viele Schnittstellen oder sagst du, das Studium hättest du eigentlich so gesehen aufgrund deiner Berufswahl gar nicht gebraucht? Oder hilft das, weil du deine Buchhaltung jetzt selber machst?
Oh, Buchhaltung bin ich gar nicht schlecht. Ganz, ganz Katastrophe.
Ja, wer sagt schon, dass er in Buchhaltung gut ist?
Oh, nee, das ist alles. Also, ich habe da ganz oft drüber nachgedacht, was mir mein Studium gebracht hat. Um es jetzt einfach mal ganz so locker flockig zu sagen, es hat mir was gebracht, weil ich habe in Innsbruck studiert und es war eine der coolsten Zeiten, die ich gemacht habe oder erlebt habe, weil ich konnte zum Skifahren gehen und zum Snowboarden gehen, wann auch immer ich wollte und bin dann mal zwischendurch in die Uni gegangen und habe dann meine Prüfungen abgeschrieben oder selbst geschrieben. Nein, es hat mir irgendwie nicht sehr viel gebracht jetzt. Also ich habe nicht sehr viel gelernt, dass ich jetzt umsetzen kann. Vielleicht hat es was gebracht, dass ich meinen Kopf angestrengt habe und Sachen gelernt habe, die ich wahrscheinlich sonst nie irgendwie, über die ich irgendwie lesen würde, sonst irgendwas, um vielleicht so ein bisschen Gehirntraining zu machen, aber.
Aber Skispringen hast du nie gemacht?
Skispringen habe ich. Nee, also ich habe beim Skispringen.
Würdest du dich trauen? Nee, ne?
Nee, also wir haben ja auch in Garmisch die Skisprungschanze.
Ach ja, richtig, korrekt.
Und, ja, genau. Und wenn du da stehst, da gibt es so einen Berg, da kannst du hochlaufen, ein bisschen seitlich und da stehst du dann mal drunter und denkst dir so, wie verrückt muss man sein.
Verrückt, ne? Aber Skifahren bist du wahrscheinlich eine Eins.
Skifahren, ja, ich komme auf jeden Fall gut den Berg runter.
müssen wir uns keine Sorgen machen.
Nee. Aber dann die Rückfrage, dein BWL-Studium?
Naja, ich bin Unternehmer seit 20 Jahren. Ich habe ein duales Studium gemacht über Philips, große Firma aus Holland. Und bin schon Kaufmann aus Leidenschaft, so ein bisschen. Also klar bin ich am Ende des Tages dann auch Klinkenputzer. Aber ich bin ja 20 Jahre selbstständig und da hat das Studium dann schon geholfen auch.
Ja.
Und dann musste ich doch auch relativ viele Dinge anwenden. Jeder so, wie er kann, ne?
Dann kann ich jetzt ab sofort immer dich anrufen, wenn ich mir weiter weiß.
Ja, ich habe eben gerade noch Buchhaltung gemacht für mich selber hier.
Perfekt. Ich rufe dich nachher nochmal an, wenn wir hier durch sind.
Genau. Sehr, sehr gerne. Du hast ja ich versuche mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Du hast ja sehr, sehr viele Gesprächspartner, also Leute, die du interviewst, aber du bist ja oftmals auch zu zweit vor der Kamera. Also spontan, Barbara Schett, Andrea Petkovic, Boris Becker, Stich, Kühn und so weiter und so fort. Inwiefern ist es für diesen Job, den du machst jetzt beim Tennis, relevant, dass du selber auch spielst? Oder könntest du diesen Job auch machen, ohne einen Schläger in die Hand zu nehmen?
Die Frage ist wirklich sehr gut und auch berechtigt, weil es ganz oft das Thema ist, wie gut muss man den Sport selber machen und können und auch, dass man ihn sieht auch, dass man irgendwie merkt so, der Schlag hat deswegen nicht geklappt, weil du nicht richtig getroffen hast, weil du falsch gestanden bist, Rückenlage, wie auch immer, gibt es ja genügend Möglichkeiten oder wieso ist der Schlag gut gewesen. Deswegen, ich glaube, es ist schon auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man eine Sportart weiß zu spielen. egal ob es jetzt mit oder ohne Schläger ist, ist ja beim Fußball genau das Gleiche oder egal bei was. Wahrscheinlich würde ich aber sagen, ich würde mir zutrauen, Skispringen zu moderieren oder eben mich da einzulesen, obwohl ich wahrscheinlich niemals diese Schanze runterspringen werde.
Ja, fühlt man sich dann, also minderwertig ist das falsche Wort, aber die reden ja auf so hohem Level miteinander, das merkt man teilweise, auch wenn die ehemaligen Tennisprofis untereinander anfangen, da gerade beim Kommentieren, wenn beispielsweise jetzt Markus Söcke mit Patrick Kühn kommentiert, dann merkt man, beide waren in den Top 100, also beide waren auch hier mal zu Gast im Podcast, by the way, und haben aber auch wirklich, also dann wird es richtig schön tennis-nerdig, sodass ich eben auch denke, geil, also besser geht's für mich eigentlich kaum. Genau. Stach, Becker, die kennen sich ja auch gut aus mit Tennis. Wie musst du denn immer aufpassen, dass du dann nicht auch, weil du kennst dich ja auch gut aus, dass du dann nicht den Experten machst oder nimmst du dich selber zurück dann oder wie ist das?
Genau, ich nehme mich auf jeden Fall zurück, weil ich weiß, wenn ich jetzt mit diesen Experten, die du auch gerade aufgezählt hast, da werde ich ja niemals eine Chance haben, da mitzuhalten. Die haben ja auch ein Wissen drauf und deswegen ist es ja auch ganz klar eben, also aufgeteilt. Es gibt den Moderator, es gibt den Experten, den Kommentator und die haben ein Wissen drauf. Da weiß ich, ich kann mitreden auf eine gewisse Art und Weise oder auf einer Ebene, aber ich liebe es ja, irgendwie einen Ball in die Runde zu werfen und dann packen die ihren Nerd-Talk aus und ich sitze dann einfach daneben oder stehe daneben und höre dann einfach zu und feiere das ja dann auch total. Wenn ich merke, ich habe irgendeinen Nerd-Talk irgendwie angeregt, dann ist es für mich ein Daumen hoch gute Frage gewesen, weil ich bin letztendlich diejenige, die nur die Fragen stellt. Und ob das jetzt eine blöde oder eine gute Frage ist, also ich finde manchmal frage ich lieber sogar noch mal mehr nach, weil dann verstehe ich irgendwas, aber vielleicht der Zuschauer zu Hause nicht. Und der Zuschauer zu Hause muss sich ja unterhalten gefühlt, also der muss sich gut unterhalten fühlen. Und der manchmal denke ich mir auch so ein, ich frage einfach noch mal, um einfach zu sehen, oder den Experten vielleicht nochmal noch eine Stufe höher zu stellen, um ihn nochmal größer zu machen.
Deswegen, also habt ihr so eine gewisse Rollenverteilung, so wie du sie eben beschrieben hast? Ja. Würdest du gerne auch kommentieren? Also wenn es jetzt heißt, keine Ahnung, Patrick Kühn ist krank, liegt mit Fieber im Bett. Antonia, alle anderen sind auf allen anderen Plätzen. Du musst jetzt morgen früh um 9, wie auch immer. Ja, denk dir selber irgendeinen Case aus. Würdest du das gerne machen? Oder sagst du, nö, ist eigentlich nicht mein Ding, wenn dann eben mit Mikro vor der Kamera und nicht kommentieren?
Ich glaube, ich würde schon gerne kommentieren. Ich würde aber jetzt natürlich keinen Patrick Kühnen ersetzen, weil Patrick Kühnen ist wieder der Experte. Ich wäre dann in Anführungsstrichen der Kommentator und Patrick mein Experte. Deswegen würde ich niemals die Expertenrolle einnehmen. Aber ich würde schon gerne kommentieren. Aber auch da muss man wirklich sagen, das kann man ja nicht von heute auf morgen. Also man muss ja genau auch wissen, wann redet man. Also das ist ja nicht so, dass man sagt, ach, nur weil du jetzt irgendwie dich im Tennis auskennst oder im Sport auskennst, kannst du dich hinsetzen und morgen ein Match gut unterhaltsam kommentieren. Ich hätte aber Lust drauf, würde da niemals Nein zu sagen. Es gab auch schon manchmal ein paar Fälle, aber dann war es eben so, dass nie jemand krank wurde und ich dann nicht kommentieren sollte.
Ich glaube, ich habe mit Tobi Kampke auch über das Thema gesprochen. Der hatte dann damals den ersten Schritt gemacht bei Eurosport, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, US Open war das. Da ist er dann auch da eingestiegen in dieses Thema. Und wenn ich es richtig verfolgt habe, ist er jetzt beim Australian Open Team auch wieder dabei bei Eurosport und hat dann da auch nochmal erklärt, dass es immer Feedback, ernsthaftes Feedback gibt nach den Matches. Und auch nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Lebst du das auch so, dass ihr euch gegenseitig hart Feedback gibt?
Ich glaube eben, dadurch, dass ich mal sehr viele vor Ort bin, habe ich den Kontakt jetzt nicht, zum Beispiel jetzt dann bei den, also die ganzen Kommentatoren, da sind ja dann alle mal sehr viel zusammen und das habe ich bei Sky, glaube ich, ganz am Anfang mal, als sie noch Wimbledon hatten, so miterlebt, dass sie danach auch noch was trinken gegangen sind oder es gab dann irgendwie so eine Grillage irgendwie so im Hof und sowas. Das ist ein ganz anderes Zusammensein und da, glaube ich, hast du natürlich immer diesen direkten Austausch, Kontakt. Wenn ich aber jetzt irgendwo bei einem Event vor Ort bin, dann ist das alles so schnelllebig, dass ich da eher mal schon jetzt mit ein paar Kommentatoren oder Experten mich schon austausche, aber so diese Feedback-Kultur ist eher so, wenn man nichts hört, ist alles okay gegangen und wenn man was hört, dann hat der Chef angerufen.
Kommt das ernsthaft vor, dass er sagt, also Frau Beskickel, so aber nicht? Oder?
Jetzt, seitdem ich freiberuflich bin, hatte ich noch nicht irgendwie jetzt irgendwas, aber bei der Zone damals schon auch, dass da schon auch mal Feedback gekommen ist, auch wenn ich gerade mal was verkackt habe oder sowas. Darf man das sagen? Wenn ich
ja,
was,
doch. Hier darf man alles sagen. Okay. Hier darf man alles sagen.
Nicht gut gemacht habe, dann klar kommt ein Anruf. Und ich habe jetzt auch ein Coaching mit einem Kollegen, Markus Götz. Darauf freue ich mich sehr und ich hoffe, dass der mir da auch echtes, hartes Feedback gibt, weil von zu Hause bekomme ich eher einen immer Daumen hoch, ach Mensch, das hast du aber toll gemacht. Und ja, deswegen freue ich mich eigentlich auch mal, wenn was kommt und ich das dann auch umsetzen kann.
Ich habe mal so ein Präsentationstraining gemacht bei einer ehemaligen Dame von Sat.1, mir fällt der Name nicht ein, das ist auch schon echt über 10 Jahre her, und die hat mich dann und auch Kollegen von mir präsentieren lassen, und immer wenn wir einen Fehler gemacht haben, haben die mit der Hand voll auf den Tisch gehauen, dass wir uns so doll erschrocken haben, dass wir diesen Fehler nicht mehr gemacht haben. Also wirklich, habe mich zu Tode erschrocken, weil ich, keine Ahnung, gesagt habe oder so. Und bei jedem rums, Hand auf den Tisch und böser Blick. Das war die beste Schule.
Ich wollte gerade sagen, das hat dir wahrscheinlich sau geholfen.
Ne, natürlich, klar, weil es bringt ja nichts, wenn einer dann danach sagt so, ja, das war jetzt echt eine tolle Präsentation von dir, aber du könntest nochmal drüber nachdenken, das wegzulassen. Wie auch immer, also die haben das Thema zum tausendsten Mal, das Training zum tausendsten Mal gemacht und die wissen wahrscheinlich auch, wie lernt jemand etwas. Boah, ich habe mich echt erschrocken.
Das glaube ich. Boah, aber das ist die beste Schule. Ich erzähle heute sehr viel von meinem Papa.
Ja, wirklich so.
Mein Papa hat mit mir Chemie gelernt und ich habe auch mal irgendwie wahrscheinlich nicht aufgepasst, zugehört und so. Und er hat es anscheinend gemerkt, dass meine Gedanken woanders waren. Und da hat er auch so auf den Tisch gehauen.
Oha.
Und wie du es auch sagst, ich bin so erschrocken.
Naja.
Und das ist mir so, und jetzt lachen wir natürlich heute darüber, und weil mein Papa nie streng war. Mhm. Und da in dem Moment habe ich mir gedacht, so, oh Gott, ich muss zur Mama gehen, die sonst streng ist. Und sagen, Mama, der Papa war streng. Mal kurz petzen gegangen. Aber das sind Momente, die man dann auch irgendwie im Kopf dann beibehält.
Genau, genau. Also hoffentlich wird dein Coach doch einigermaßen gnädig, aber hart mit dir sein, damit du dich dann noch mehr verbesserst. Wir haben eben schon über einige Turniere gesprochen, insbesondere über die Australian Open, logischerweise. Gibt es von deiner Seite Lieblingsturniere? Weil du hast eben gesagt, du bist relativ häufig vor Ort und die Leute dann beim TV-Sender, ich formuliere das mal neutral, jetzt beim Beispiel Australian Open, die sind ja meines Wissens alle in München. Ich glaube, die sind auch nicht alle glücklich darüber, dass die in München sind. Die wären teilweise auch gerne vor Ort. Ich könnte mir vorstellen, dass Kosten eine gewisse Rolle spielen. Hat sich während Corona so eingependelt. Ich bin mir auch sicher, dass da bei Wimbledon, bei der Übertragung, merkt man das auch, wenn die da ihre Dachterrasse haben und genau und abends nochmal eine Grillage machen, dass sich das, das wirkt sich irgendwie auch aus auf die Atmosphäre. Und wie ist das so für dich, wenn du da vor Ort bist und hast du da ein Lieblingsturnier dann?
Also du hast genau schon auf den Punkt gebracht. Ich glaube, gerade so Corona war nochmal so das Letzte, was dann nochmal, wo man dann gesehen hat, ach Mensch, wir müssen gar nicht groß vor Ort sein. Es reicht, wenn da einer ist oder ein Reporter vor Ort ist und dann eben uns ein paar Stimmen einsammelt. Was natürlich super schade ist, weil das ist auch nochmal vielleicht, wenn du sagst, hast du mal Lust zu kommentieren? Ja, auf jeden Fall. Ist, glaube ich, richtig spannend auch. Aber das, was ich jetzt gerade noch in meinem Job so sehr liebe, ist dieses Vor-Ort-Sein. Diese Stimmung, diese Atmosphäre mitzubekommen, ob das jetzt dann kalt ist oder warm ist oder man hat irgendwie so viel mehr jetzt, wenn man merkt, wenn man dann sagt, ja, heute hat es irgendwie 35 Grad und man fühlt diese 35 Grad, dann ist man irgendwie dann noch viel mehr drinnen und erlebt das alles. Und auch gerade beim Tennis, wenn du dann irgendwie 1 oder 2 Wochen vor Ort bist und so diese ganze Zeit so miterlebst mit den Spielern, das ist, man ist irgendwie so ein Teil davon auch. Also man, auch wenn du natürlich irgendwie natürlich nicht auf der Spielerseite bist, aber man ist so eine, man wird so eine Gruppe. Man hat dann auch natürlich seine, die Kollegen von den anderen Sendern oder sowas, die man immer wieder sieht dann. Und es ist einfach eine ganz, ganz besondere Atmosphäre, die ich wirklich niemals missen möchte, weil es einfach sehr viel Spaß macht. Auch wenn da viel Trubel drumherum ist mit viel Reisen, wenig Schlafen, schlechtes Hotel oder schlechtes Bett, man kann nicht gut schlafen. Es gibt ja so Kleinigkeiten, die dann irgendwie auch stören und man ist dann irgendwie wirklich auch von in der Früh bis spät abends unterwegs und hat lange Tage. Aber das ist das, was es so ein bisschen ausmacht und man kommt da so rein. Und wenn du sagst, irgendwie so Lieblingsturniere, klar, sprechen alle mal von den Grand Slams und das ist natürlich super. Ist auch also wirklich Wahnsinn. Jetzt mir fehlen noch die Australian Open vor Ort. Aber das ist natürlich klar, dass da viel geboten ist und das Spaß macht. Wenn ich jetzt an letztes Jahr zurückdenke, man verbindet natürlich auch immer so die Turniere auch mit so Momenten und Events, wenn der zum Beispiel ein Zverev gewinnt. Und es war bei mir dann so in Rom. Rom, ein wunderschönes Turnier. Also das ist, die Anlage ist toll. Man ist da irgendwie, ist gutes Essen. Ich glaube, von den Spielern war es auch irgendwie so das Turnier, wo es immer das beste Essen gibt. Und dann genießt man das so ein bisschen, die ganze Atmosphäre, die Leute dort. Und dann gewinnt natürlich noch Sascha Zverev das Turnier. Da war das eher so ein perfektes Paket einfach. Also das ist so, was ich jetzt so aus dem letzten Jahr habe. Aber dann muss ich auch sagen, nicht nur, weil ich jetzt hier in München lebe, aber auch so die BMW Open oder sowas. Mhm. Das macht einfach Spaß. Kleine Turniere, du läufst über die Anlage, weil es eben von der Anlage her viel kleiner, komprimierter ist. Und du läufst deinen Stars über den Weg, auch als Zuschauer. Mhm. Und das ist natürlich auch was, was einfach besonders ist.
Mhm. Ich war auch jetzt, vor 2 Jahren, glaube ich, bei den BMW Open erstmals. Ich habe, keine Ahnung, mit einem dicken Daumen 10 bis 15 Turniere weltweit irgendwie gesehen. Und bei BMW Open war ich wirklich begeistert davon, weil man bei den Trainingsplätzen super zugucken kann, was man in Hamburg beispielsweise nicht kann, was eine Schande ist, sage ich als Hamburger, ja, als Hamburger Jung, der Balljunge am Roten Baum war und Linienrichter und selber da im Verein gespielt hat, auch ein paar Jahre. Also eine absolute Schande, dass der Roten Baum in Hamburg es nicht hinbekommt, dass die Kinder zumindest bei den Trainingsplätzen zuschauen dürfen. Wohingegen wir, also ich habe im Prinzip bei den BMW Open die ganze Zeit bei Taylor Fritz, bei Zverev und Co., bei Kravitz-Pütz beim Doppeltraining zugeschaut, da auf diesem Hügel zwischen Platz A und B, ich weiß nicht, wie die heißen, da vorne am Eingang bei Iphitos, weißt du, und ich war relativ wenig auf dem Center Court zuschauen, also weil mich das eben super interessiert hat, ein überragendes Turnier, muss ich wirklich sagen, was Patrick Hünen da und Co. auf die Beine stellen, auf dieser relativ kleinen Anlage im Vergleich zu anderen Orten, unfassbar.
Ja, finde ich auch. Deswegen hat sie ja auch jetzt verdient, ein 500er zu werden. Also das sieht man dann eben auch, die haben sich erarbeitet und das ist einfach, es kommt gut an.
Die Bayern machen es den Norddeutschen mal wieder vor. Ich darf das so sagen. Ja, in fast jeder Hinsicht. Guck dir an, im Sport, das Nord-Süd-Gefälle. Wir könnten jetzt alle Sportarten im Kopf durchgehen und ich will nicht über Fußball reden. ja, es ist halt...
Lass mir diesmal.
Ja, es ist halt wirklich so, dass der Süden da es irgendwie besser hinbekommt. Geile Events, Bayern, München, Basketball, ne, immer gleich Nummer 1 und eben wirklich strategisch dann auch geile Sportstätten baut. Und ja, bei uns findet man hier kaum eine zweite Halle, die adäquat ist, leider.
Aber weißt du, wieso das so ist? Oder hast du da eine Lösung dafür?
Ja, ich glaube, es liegt am Föderalismus ein Stück weit, weil Bayern eben ein großes Bundesland ist.
Ja.
So, das ist eben das 1/8 der deutschen Bevölkerung stellt. Und wenn wir eben dann hier Hamburg, Schleswig-Holstein, ne, da glaube ich, dass man da eben kaum Synergien nutzen kann. Heißt, also eigentlich musst du ja mittlerweile in der Peripherie Hamburgs, heißt in Schleswig-Holstein im Speckgürtel, so nennen wir das hier, müsstest du neue Sportstätten errichten, weil du eigentlich kaum Flächen findest. Wir haben uns ja auch mal um Olympia beworben hier, da habe ich mich auch sehr engagiert damals, mit vielen anderen auch. Und ja, du hast ja gesehen, wo letztes Jahr die Olympischen Spiele stattgefunden haben, in Paris und nicht in Hamburg. Ja. Insofern gab es da wirklich tolle Stadtentwicklungspläne. Man hätte da in der Hafen City ganz, ganz viele Flächen zur Verfügung gehabt, die man dann genutzt hätte, wäre, wenn. Ja. Hab gestern noch mit einem anderen Freund, der auch im Sportbusiness tätig ist, über die mögliche deutsche Olympiabewerbung philosophiert. Und ja, der Föderalismus macht uns einfach fertig an der Stelle. Ja. Weil alle schreien hier, es ist schlecht koordiniert in Deutschland leider. Hamburg will, Berlin will, ich glaube Rhein-Ruhr will. Und es gibt ja gute Gründe auch für jeden Standort. Aber erstmal musst du national dich natürlich abstimmen und dann entsprechend auch international dann erfolgreich sein. Und da muss man sich eben leider auch die Frage stellen, also wenn wir es wollen, dann müssen wir es halt richtig machen. Mhm. Und ja, aber das ist ein anderes Thema. Aber erstmal braucht man gute Sportstätten, eine gute Infrastruktur.
Ja, genau.
Und wenn diese Infrastruktur eben nicht gegeben ist, Antonia, dann kann ich mir lange hier viele Bundesligisten wünschen in anderen Sportarten. Die stoßen immer wieder an ihre Grenzen. Die Basketballer spielen dann in Hamburg-Wilhelmsburg vor, ich glaube, 3000 Leuten und können halt nicht mal eben sich die 10.000-Mann-Arena leisten, weil da finden Musikkonzerte statt. Also es ist wirklich ein Versäumnis dann der Politik ein Stück weit.
Ja.
Aber ja,
das machen wir nicht im Podcast.
Genau, wir wollen ja nicht irgendwie schlechte Laune aufkommen lassen, weil wir kommen ja gleich auch noch zum Tennisabitur. Ich habe mir eine ganz besondere Kategorie überlegt. Mhm. Habe ja ChatGPT gefragt, wer sind die 20 bekanntesten deutschen Tenniskommentatoren? Ganz interessante Ergebnisse. Und ich würde dir immer jeweils einen Namen nennen. Ich hatte dir im Vorgespräch ja erzählt, dass das hier auch ein Bildungspodcast ist.
Ja.
Dass deine Kollegen, die hier bereits zu Gast waren, alle mit einer 2- bestanden haben.
Oha.
Was gut ist. Aber im Prinzip kriegt jeder eine 2-.
Okay.
Muss
also
man
kann
sagen.
Ich mich jetzt richtig blöd anstellen und ich kriege trotzdem eine 2-.
Im Prinzip ja. Es ist.
Ich kann ja durchatmen jetzt.
Du kannst nur gewinnen. Und ich würde dir dann einen Namen nennen. Da sind auch Namen dabei, ich bin da gnadenlos ehrlich, von denen ich noch nie gehört habe in meinem Leben.
Okay.
Aber die meisten kennen wir. Und ich würde vorschlagen, ich nenne den Namen.
Ja.
Und du nennst mir den Sender oder einen der Sender, für die sie Tennis kommentiert haben. Mhm. Elmar Paulke. Ich kenne den vom Dart.
Ja, ich habe mit Elmar zusammen Tennis gemacht bei The Zone.
Ach Quatsch.
Ja.
Okay.
Deswegen stecke ich ihn auch zu The Zone.
Okay.
Aber ich glaube, Elmar ist ja auch frei und arbeitet auch gerne für mehrere Sender. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was ChatGPT sagt. Ich kann nur sagen, Elmar auf jeden Fall Daumen hoch. Super Tenniskommentator. Habe auch lustige Abende mit ihm verbracht. Guter Typ.
Der und ist auf eins hier. Das ist das Erste, was ChatGPT mir ausgespuckt hat. Und an zwei,
ja.
Marcel Meinert.
Ja.
Ein Kollege von?
Von Sky.
Paul Häuser.
Darf ich zu Marcel?
Ja, bitte. Marcel. Sehr gerne.
Oh, Marcel. Ich habe Marcel. Natürlich kennt man sich so vom Sehen irgendwie mal. Man trifft sich irgendwo. Und ich habe mit Marcel zusammen die US Open gemacht für Sport Deutschland TV. Das erste Mal 2023.
Ja.
Oh, ich weiß nicht, ob ich in Marcel mehr in Anführungsstrichen verliebter war oder in seinen Sohn. Er hat seinen Sohn mit dabei gehabt. Und wir hatten so eine gute Zeit. Es war wirklich, ja, es war grandios. Also, und das ist eben auch so ein Moment oder das, was man einfach, wenn man vor Ort ist auch und dann ist man da irgendwie in New York, in so einer großen Stadt und man muss irgendwie viel oder weit anreisen auch und man ist ja da auch fremd in Anführungsstrichen so und es ist so, wir erleben das so zusammen und dann ist man da so ein Team und Marcel und ich sind einfach sehr zusammengewachsen dadurch. Wahrscheinlich was sonst nicht so passiert wäre, weil man sonst hält man sich oder sowas, aber das war schon sehr, ja, Marcel, wirklich.
Daumen hoch.
Daumen hoch.
Das konnte er nicht hören gerade.
Ja.
Daumen hoch, macht Antonia.
Ja.
Wo seid ihr denn untergekommen in New York? Weit von der Anlage? Also musstet ihr jeden Tag auch noch 2 Stunden da euch durch den Verkehr kämpfen? Oder ging das?
Das war eine Stunde ungefähr immer mit dem Bus sind wir gefahren, mit dem Shuttle.
Okay.
Genau, das war ein Hotel. Das war aber alles okay. Dann kann man noch ein bisschen gucken, wenn man raus und rein fährt zur Anlage. Kann man ein bisschen New York gucken. Macht ja auch Spaß, die Skyline zu sehen.
Gibt schlimmere Städte auf jeden Fall.
Oh ja.
Kommen wir zum nächsten. Paul Häuser von dem Weltsender Sky.
Sky, ja.
War hier zu Gast.
Mhm.
Überragend nett. Jetzt hast du Marcel über den Klee gelobt. Das heißt, ich höre raus, du magst Marcel lieber als Paul.
Das ist richtig mies von dir. Kann ich dir aber nicht widersprechen, aber sagen, dass ich Paul schon vorher kannte.
Okay.
Über verschiedene Ecken und Paul, also Paul ist, was ich immer gesagt habe, der netteste Mensch wahrscheinlich auf der Welt.
Mhm.
Und jetzt habe ich mit ihm zusammengearbeitet und kann auch sagen, er ist nett und er ist auch wahrscheinlich der verrückteste Mensch auf der Welt, weil wenn es um Tennis geht, dann ist bei ihm wirklich, dann gibt es nur noch Tennis. Also Paul lebt für Tennis, Paul liebt Tennis und wenn wir uns unterhalten und also wir sind auch wirklich befreundet schon, und manchmal unterhältst du dich so privat und dann kommt damit irgendwann, weißt du mal, ich habe noch überlegt, wir könnten jetzt noch vielleicht zur Pressekonferenz gehen. Mhm. Die ist in 2 Stunden, wenn wir nochmal noch einen Tag länger bleiben jetzt und dann können wir, also Paul ist wirklich, du hast einen 18-Stunden-Tag gehabt und Paul überlegt immer noch, was können wir noch machen, wo können wir noch berichten, welche Pressekonferenz gibt's vielleicht noch, welches Interview können wir noch machen. Der ist wirklich, Paul ist Tennis.
So. Und ich habe gelernt, er hat die Pullovergröße Gorilla, so hat er mir das zumindest mitgeteilt. Der hat ja den gleichen Hoodie wie du erhalten. Und ich war irgendwie zu doof, die richtige Größe an ihn zu senden. Keine Ahnung, ich habe irgendwie die Pakete hier miteinander verwechselt. Nicht nur einmal leider. Und von der Seite habe ich gelernt, er ist ein Gorilla. Ich sehe den ja nur so im Fernsehen und denke so, ja, der ist wahrscheinlich nicht klein, aber er scheint eine Maschine zu sein.
Paul ist groß, Paul ist auch, weiß ich nicht, 5, 6 Eier jeden Morgen zum Frühstück.
Okay.
Ja, da musst du es durchziehen. Der braucht ja auch Kraft für den Tag, wenn er dann 18 Stunden lang Tennis kommentiert.
Ja. Nicht schlecht. Mal gucken, wie lange er das noch durchhält.
Ja,
bis der Arzt sagt, Herr Häuser, Sie müssen Ihre Ernährung umstellen. Pass auf, jetzt kommt hier der Nächste. Marco Hagemann.
Marco Hagemann bei Tennis. Ja, Tennis macht er natürlich. Ich habe eigentlich Marco Hagemann jetzt eher bei ganz groß Fußball. Auch Marco Hagemann hat für The Zone Tennis gemacht, hat für Sky, überlege ich jetzt gerade, hat der Amazon gemacht.
Du, ich kann ja mal, vielleicht, ich weiß nicht, ich kann ja nur mal sagen, was hier steht, was ChatGPT ausgespuckt hat, kommentierte das Australian Open Finale der Frauen 2016 zwischen Angie Kerber und Serena Williams für Eurosport. Und wir werden niemals herausfinden, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, weil so tiefgehend kann ich nicht recherchieren.
Die Recherche kann ich übernehmen, kann ich dir am Sonntag, wenn wir wieder telefonieren nach dem Finale, dann was sagen, weil mit Marco Hagemann spiele ich ab und zu Paddel.
Ach, guck mal.
Ja, habe ich jetzt erst vor ein
paar Moment, Jahren in München gesehen. Habt ihr aber nur eine Anlage, richtig?
Oder
habt ihr mittlerweile mehr Plätze?
Wir haben 2 Indoor-Plätze bei einer, bei Paddle City und Sportcheck hat jetzt noch welche gebaut.
Ach, okay. Ich war nämlich bei Paddle City, ich war auf dem DTB-Trainerkongress.
Ja.
Und da habe ich ein paar Freunde aus Hamburg getroffen und die haben dann gesagt, ey, wir brauchen noch einen vierten Mann. Und dann habe ich da in München dann Paddel gespielt und da wurde mir gesagt, das ist aber dann, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her, das sei die einzige Anlage gewesen.
Ja, also das ist ein bisschen schwierig bei uns in München mit Paddelplätzen, weil wir eben auch da nicht genügend Plätze haben beziehungsweise Orte haben, wo wir die Höhe von den Hallen machen können. Ich muss mich einmal kurz mein Ladekabel anstecken.
Du, das ist gar kein Problem. No bad feelings. Der nächste Name, von dem habe ich noch nie gehört, Jürgen Höttker. Und zwar Höttker. Hast du den Namen mal gehört, Jürgen Höttker? Ich halte das für harten Tobak und für ein Gerücht. Kommentierte zahlreiche Tennismatches, insbesondere während der Grand Slam Turniere für das ZDF. Ich glaube, da haben die uns eine Falle gestellt.
Also,
den gibt es wahrscheinlich gar nicht.
Ich habe jetzt gerade ein bisschen Angst, dass ich hier meine Kollegen nicht kenne, aber ich muss leider auch sagen, puh.
Jürgen Höttger.
Hast du ihn mal schon gegoogelt?
Nee, ich habe auf doof die Liste hier ausgedruckt und komme direkt zum nächsten, Matthias Stach.
Ja gut.
Hast du mit dem zusammengearbeitet?
Matthias Stach, mit dem habe ich zusammengearbeitet, jetzt einmal für Sportdeutschland TV.
Ja, richtig.
Und jetzt auch letztes Jahr für Eurosport, als wir Olympia zusammen gemacht haben. Da hat er ja auch viel Tennis gespielt, unter anderem.
Der kann ja selber ganz gut spielen, ne?
Ich habe mit Stachy noch nie Tennis gespielt, ihn auch noch nie spielen sehen. Aber gut, der ist natürlich auch schon eine Legende. Und ich hätte fast gesagt, Stachy ist auch schon so lange dabei, den hätte ich viel höher gesetzt. Also, dass Elmar jetzt vor Stachy ist oder Marco Hagemann, nichts gegen die beiden. Aber im Tennis hätte ich Stachy höher platziert.
Es wird noch besser, gleich kommen ganz bekannte Namen. Also die Reihenfolge hier hat ChatGPT komisch auf jeden Fall ausgewählt, weil jetzt kommt, Oliver Fasnacht von?
Ich habe mit ihm bei der Zone gearbeitet.
Bei der Zone. Hier ist er unter Eurosport, aber ich vertraue dir blind. Natürlich hat Oliver Fasnacht auch bei DAZN gearbeitet.
Ja, ich glaube eben auch, dass DAZN ja viel auch Tennis hatte eine Zeit lang und sich das ja dann auch alles ändert.
Ja.
Und auch so wie ich selbstständig ist.
Genau.
Und dann arbeitest du halt, aber auf jeden Fall Eurosport auch.
Also so gesehen seid ihr ja dann sowas Ähnliches wie alle befreundet, ihr mögt euch alle, aber auch Mitbewerber, korrekt?
Ja.
Ja.
Also ob die mich jetzt auch mögen, das weiß ich nicht, das musst du dann Marcel und Paul und die Konsorten fragen, aber ich mag sie ja.
Stefan Hempel, welcher Sender?
Stefan Hempel ist Sky, schon glaube ich immer bei Sky.
Urgestein, oder?
Urgestein, auf jeden Fall.
Ja.
Der ist ja jetzt auch ganz tief drinnen mit Justin Engel. Der Justin Engel, der jetzt so ein bisschen ja so ein Newcomer ist. Ich glaube, die kennen sich ganz gut. Und der hat das schon, ich weiß nicht mehr wann, aber vor ein, zwei Jahren hat er schon gesagt, da kommt einer, der könnte was werden in Deutschland.
Ja,
also Daumen drücken.
Ich drücke ganz fest die Daumen. Ich habe mitbekommen nur, dass Sport 5 ihn jetzt vermarktet. Also der Head of Tennis von Sport 5 ist ja, glaube ich, auch in München zu Hause, ja, wenn ich das richtig auf dem Radar habe. Und der wird sicher seinen Weg gehen. Und der hat jetzt gerade ein Turnier gewonnen, ein Challenger irgendwo in seiner Heimat. Ich habe den Namen vergessen.
Auch gesehen auf Instagram, genau.
Irgendein Ort, irgendein Turnier, von dem ich noch nie gehört habe, muss ich gestehen.
Ich habe nur gesehen, wie wieder einen Titel und so. Also deswegen.
Ja, mal gucken. Ja, genau, wir drücken mal die Daumen. Und ich habe mal einen anderen noch in Hamburg auch spielen sehen, beim Tennis-Punktspiel allerdings. Diego de Dura Palmeiro oder so heißt er. Der ist 16, also auf den halte ich auch ganz, ganz viel.
Okay.
Also den Namen, den merken wir uns mal.
Sehr gut.
Ja, also da kommen immer wieder welche hinterher. Wird ja immer so negativ auch dargestellt. Aber mein Gott, wir haben halt nicht mehr 10 in den Top 10. So wie Australien, habe ich mir gerade letztens die Top 100 ATP angeschaut. Australien hat 10 Top 10 Spieler.
Wahnsinn.
Also Italien ist stark vertreten, Frankreich, Spanien logischerweise und Deutschland hat, glaube ich, je nachdem, ne, 4, 5, 6, je nachdem, ob Köpfer dann und Hanfmann und Co. unter den ersten 100 sind oder nicht.
Und jetzt bin ich gespannt, wie weit Eva Lys nach vorne springt.
Oh ja, ich glaube, die im Live-Ranking um und bei 80, glaube ich, also Grand Slam Hauptfeld müsste sie drin sein jetzt in diesem Jahr.
Also ich bin ich glaube 128 war sie. Hm? Ich habe auch irgendwas gedacht, so was 70, 80 wäre.
Das ist ja schon mal echt die halbe Miete. Ne? Wenn du viermal erste Runde Grand Slam Hauptfeld bist, dann hast du das Jahr ja durchfinanziert im Prinzip. Hat man
hast
auch gemerkt.
Hast du das Video gesehen auf Instagram, wo sie gesagt bekommen hat, wie viel sie...
Ja, also, 520 australische Dollar. Ich glaube, die nimmt man mal 0,6, wenn ich das richtig auf dem Radar habe. Also mit einem dicken Daumen über eine 250.000 Euro Wahnsinn. Preisgeld.
Ja.
Geil. Also,
sie selbst gar nicht gewusst und auf dem Schirm gehabt. Und muss ich sagen... Ja, bin ich gespannt. Ich freue mich, sie ganz bald interviewen zu dürfen, weil es auch ein ganz, ganz liebes Mädel ist.
Ja, total sympathisch, muss man echt sagen. Und jetzt kommen wir zu einem, auch sehr sympathisch, aber schon einen Tacken älter, Jörg Dahlmann.
Oh ja.
Hast du ihn auf dem Radar? Oder weit vor deiner Zeit wahrscheinlich, ne? Jörg Dahlmann?
Ja, ich glaube, also mit ihm gearbeitet habe ich nicht mehr. Aber war der nicht auch bei Sky dann noch?
Das kann sein, aber auf jeden Fall, ich erinnere mich, dass er bei Sat.1 mit Günther Bosch und Sven Arne Görn in den 90ern Tennis kommentiert hat. Früher hat also Boris Becker Turniere, so zu der Zeit, in den 90ern, wurde viel auf Sat.1 übertragen damals. Ja. Und das waren so die drei, das sind so die drei Namen, die ich mir im Hinterkopf wie gemerkt habe. So, jetzt kommt Michael Stich.
Okay, Michael Stich ist für mich jetzt kein Kommentator, sondern eben Experte, weil ich das ja da so ein bisschen dann einordne. War längere Zeit jetzt bei Sky und war aber jetzt letztes Jahr zu sehen bei Amazon.
Ja. Hast du die Amazon-Übertragung auch gesehen oder warst du nur vor Ort dann oder wie war das?
Ich hätte mich sehr gefreut, für Amazon vor Ort zu sein, war es aber nicht. Habe trotzdem die Übertragung natürlich verfolgt, weil ich natürlich Wimbledon sehen will. Und aber auch eben, wie stark Amazon das ja also vor Ort immer aufbaut und wer da alles mit vor Ort ist. Das zeigen sie ja auch im Fußball immer beim Champions-League-Spiel. Da gibt's ja nicht nur einen Experte, sondern mehrere Experten, mehrere Reporter und so. Und ich fand das schon cool, da hat man wirklich nochmal gesehen, wir sind schon auch gar nicht so schlecht aufgestellt gewesen im deutschen Tennis, was dann da an Experten saß und Stich, ganz ehrlich, groß. Also habe aber auch noch nie mit ihm zusammengearbeitet.
Ja, Amazon hat noch Kohle, ne? Die haben noch Budget.
die.
Also, was die da hingezimmert haben.
Was dieses Jahr passiert oder was dieses Jahr, wie es dieses Jahr vor Ort gemacht wird. Weil so wie Amazon es vor Ort, also Tennis macht, ist. Gut, jetzt ist natürlich Australian Open oder US Open nochmal eine andere Uhrzeit als Wimbledon. Das ist natürlich auch nochmal, was man beachten muss. Aber ja, ich.
Mal gucken, vielleicht fragen sie ja noch an.
Ja, eben.
Wer weiß.
Oder ich bin wieder für Sky in Berlin oder in Bad Homburg. Ich bin auf jeden Fall im Juni viel für Tennis unterwegs.
Auf jeden Fall Rasen. Genau. Luft wirst du schnuppern.
Genau.
Jetzt kommen zwei ganz große Namen, die dann auch eher Kategorie Experte sind. Boris Becker und Andrea Petkovic.
Ja. Boris Becker ist für mich klar Eurosport-Gesicht, auch wenn er jetzt mit mir zusammen Sport Deutschland TV gemacht hat. Eurosport hat dann die US Open-Rechte ja dann verloren vor 2 Jahren. Deswegen, auch wie ich, da hüpft man halt dann von A nach B, von Sender A nach Sender B. Und Boris Becker, also es ist wirklich, ich habe da, auch wenn man dann sich dann schon öfter gesehen hat, so, es ist, ich finde es, alles muss man zur Seite schieben. Ich bin Tennis-Fan und ich bin Boris Becker-Fan und ich finde ihn einfach grandios.
Und Petko findest du grausam, ne?
Petko, oh.
Da gibt es ja noch Anekdoten wahrscheinlich, die dir spontan einfallen.
Also ihr
steht, für den Hörer, der jetzt nicht irgendwie die ganzen Abos hat, ihr steht regelmäßig zu zweit vor der Kamera.
Wir, zuletzt in Turin. Ach, mit Petko, das ist, da kannst du, glaube ich, wirklich, egal was ist, da kannst du gar nicht geschlafen haben, unvorbereitet reingehen, du kannst schlecht drauf sein, egal was ist, du weißt, wenn Petko neben dir steht, wird das gut. Das ist wirklich die Art und Weise, wie sie ist, diese Coolness, diese Ausstrahlung, ich bin wirklich auch, ich muss wieder eine Geschichte von meinem Papa erzählen.
Ja, bitte.
Mein Papa hatte mich gefragt, in Turin hat er mich irgendwann angerufen, mein Papa telefoniert nie, also wenn der mal das Telefon in die Hand nimmt, denke ich immer, es ist irgendwas passiert. Er ruft mich an und sagt, Antonia, jetzt muss ich mal fragen, zwischen dir und Petko, also seit wann hast du eigentlich so eine neue beste Freundin? Ich kenne die gar nicht mal, also als Freundin von dir, so ihr zwei seid Wahnsinn. Ich sage, Papa, ich freue mich, dass es so im Fernsehen ankommt. Ich hoffe, das sehen auch noch andere, weil mit ihr die Geschichten, die sie erzählt, diese Art und Weise, wie sie auch dann manche Geschichten nacherzählt, denke ich mir manchmal, die müsste man auch einfach auf eine Bühne stellen und sie sollte einfach von dem ganzen Tennis-Zirkus erzählen. Kann sie natürlich nicht alles immer so, aber
klar.
Ach, das ist
ein Multitalent, ne?
Ein Multitalent, ja.
Muss man wirklich sagen, das ist ja wirklich beeindruckend. Dass man ja schreiben kann, vor der Kamera agieren kann, Tennis spielen ging auch als ehemalige Top-Ten-Spielerin.
Und auch irre. Wie cool sie ja ist. Es ist ja der Style von ihr, wie sie auch dann sich selbst ja nicht ernst nimmt und auch über sich lachen kann. Das ist gute Frau.
Und sozial engagiert mit Du musst kämpfen. Auch da habe ich eine Sonderfolge aufgenommen mit Daniel de Boer. Habe ich im sehr überschaubaren Rahmen dann auch unterstützt, die Aktion in Darmstadt jedes Jahr, meines Wissens im September.
Okay.
No. Da findet ein Charity-Turnier statt. Also da kann sich dann auch jeder im Internet schlau machen und anmelden und mitspielen und Geld spenden. Jetzt kommt ein Name, da bin ich mir sehr gespannt, der mir sehr geläufig ist, aber wir sind ja mindestens 20 oder 30 Jahre auseinander. Volker Kottkamp. Hast du den auf dem Radar?
Ich habe ihn auf dem Radar, aber ganz, ganz schwach.
Dann sag mal einen Sender.
Ja. Das wahrscheinlich öffentlich-rechtlich.
Klar. Ja. Gut. Ja, das war jetzt natürlich doof. Obwohl, hätte auch RTL sein können. Die haben ja auch früher angefangen.
Ich weiß noch, ich habe noch so ein Bild auch. Und wie alt ist der denn jetzt schon, wenn ich fragen darf?
Volker Kottkamp, sag ich, ist Mitte 70 gewürfelt.
Okay.
Ja. Jannik Erkenbrecher von?
Sky.
Auch ein lieber Kollege wahrscheinlich, ne?
Jannik Erkenbrecher, auch ein ganz lieber Kollege, der aber auch ja sehr viel Fußball macht.
Stimmt.
Und der hat ja immer für Sky Wimbledon gemacht.
Ah ja, richtig, genau. Korrekt.
Korrekt.
Jetzt kommen wir zu einem Namen, da muss ich nochmal überlegen. Uwe Semrau, ich habe jetzt kein Gesicht vor Augen, du nickst. Hilf mir mal.
Ich habe Uwe Semrau deswegen auch, da siehst du, ich habe doch lange bei DAZN gearbeitet, auch mit DAZN. Und ich glaube sogar auch, dass der vielleicht sogar bei Sky auch war.
Mhm.
Aber ich habe auf jeden Fall mit Uwe Semrau auch als ich in meinen Anfängen war noch bei The Zone, da durften wir noch sehr viel auch machen und waren ja auch ein kleineres Team. Da habe ich sehr viele Highlights auch geschnitten. Mhm. Und währenddessen die dann live kommentiert haben, habe ich die Highlights geschnitten, habe dann eben mit den Kollegen auch, wie einem Uwe Samrau, vertont.
Ach, guck mal. Also insofern kennt man sich da bestens. Sascha Bandermann, der hat mal in Hamburg Tennis gespielt. Da habe ich den kennengelernt. Der ist jetzt weniger mehr beim Tennis aktiv, aber hat auch viel kommentiert.
Er macht auch jetzt viel Hockey, oder?
Der war mal Top 400 in der Welt, ne? Das
ja,
weißt du.
Aber also, genau, aber der macht jetzt für Magenta
Tele. Kann gut sein.
Irgendwie sowas, ja. Der macht da halt viel. Der war bei Sport 1 Tennis und den habe ich auch genau auf diversen Turnieren auch gesehen.
Ja, der kann gut Karaoke singen, das habe ich in einer anderen Folge schon mal erlebt oder erzählt. Das durfte ich live erleben auf dem Kiez in Hamburg. Wahnsinn, der kann unglaublich singen. Also jeder, der irgendwie Sascha Bandermann trifft, muss ihn herausfordern und ihm Mikro in die Hand drücken.
Das ist ja gut zu wissen.
Also wirklich eine Rampensau, wenn ich das so sagen darf. ja, Jörg von Thora,
ja,
ist schon länger her, hat dann irgendwann auch mal für die Öffentlichen, Rechtlichen wahrscheinlich.
Und Tennis?
Ja, anscheinend.
Da sind jetzt langsam den Namen ausgegangen, weil Jörg von Thora ist ja wirklich Fußball.
Ja, eigentlich ja. Eigentlich
hat er ja ein Spiel gemacht.
Ja. Genau, aus Versehen, weil auch irgendeiner krank geworden ist. Michael Antwerpes,
ja,
ja, der, den haben wir auch bei den Öffentlich-Rechtlichen abgespeichert. Wolf-Dieter genau. Poschmann genauso, Gott habe ihn auch. Selig, vom ZDF. Der hat sicherlich dann auch mal, aber auch habe ich nicht in Erinnerung, dass der irgendwelche Matches kommentiert. Aber jetzt kommt ein ganz großer Name, die Nummer 20, Trommelwirbel. Jetzt bin ich gespannt, Gerd Schipanski.
Ja, sagt mir was, habe ich aber nie mit ihm zusammengearbeitet.
Ja. RTL war ja bei, Wimbledon war auf RTL zu sehen in den 80ern. Okay. Mhm. Also irgendwann wechselte das und ja, großer Skandal, nee, nicht Skandal, aber eine Riesen-Story, ein großes Ereignis war ja damals, dass Fußball ran zu Sat.1 kam. Irgendwann, frag mich, in den 90ern, dann mit Reinhold Beckmann und Kerner und Co., und Tennis kam dann zu RTL und im der Kommentator war immer Gerd Schipanski, ja, und im Studio saß Uli Potowski.
Oh, ja.
Und Uli Potowski gab dann immer zu Gerd Schipanski, der dann Boris Becker, ich sag jetzt 89, den Wimbledon-Sieg kommentiert hat.
Wahnsinn.
Ja, ja, geil. Wahnsinn. Und ein Name, der, du kannst ja gerne auch, jeder von uns, ja, kann ja nochmal einen Namen nennen, der auf der Liste fehlt. Mir fehlt hier, und da habe ich letztens ein Special aufgenommen, Hans-Jürgen Pohmann, auch ehemaliger deutscher Davis Cup-Spieler, der ja immer im Rochus Club Düsseldorf dann den World Team Cup, das habe ich so abgespeichert, relativ steif, möchte ich sagen, kommentiert hat. Ja, wirklich, das waren noch andere Zeiten. Ja. Antonia, da war Tennis noch der weiße Sport und
ja, ja, das ist so, nicht so wie heute.
Ja, genau, das war nicht so Larifari locker vom Hocker wie bei euch. Nee, also Spaß beiseite. Das war irgendwie noch anders. Da wurde anders moderiert, anders kommentiert. Da war auch mal minutenlang Stille gefühlt irgendwie. Ja, aber Hans-Jürgen Pohmann fällt mir ein. Wer fällt dir denn noch ein, der hier nicht genannt wurde?
Ja, ich habe dauernd immer gehofft, dass, wenn du sagst, wir gehen jetzt in die ältere Generation, habe ich gehofft, dass sein Name kommt, weil das ist für mich wirklich auch jemand, mit dem habe ich auch natürlich bei der Zone zusammengearbeitet, Herbert Gogel.
Den habe ich beim Skisport abgespeichert.
Okay.
Zu gut. Unrecht oder zu Recht?
Nee, Skisport auf jeden Fall, aber so Tennis, also ja, da, also diese rauchige, tiefe Stimme, und das war für mich immer auch so lustig zu sehen, der hat immer seine Pfeife dabei gehabt.
Quatsch.
Dann hat er immer, ist dann rausgegangen zum Rauchen, dann sagt Antonia, ich gehe noch schnell Pfeife rauchen und dann komme ich zum Vertonen. Und das ist für mich so, Herbert Gogel ist, diese Stimme ist schon auch bei Servus TV hat er mit mir zusammengearbeitet. Ja. Hatten wir Oliver Fastnacht gesagt?
Wir hatten...
Ich habe mir nur so ein paar Namen noch im Kopf.
Ja, aber auf Nummer 7, Oliver Fastnacht.
Ja, dann
ja. Und alle, die jetzt hier nicht erwähnt wurden, die müssen sich bei ChatGPT direkt beschweren.
So.
Ja? Genau. Da haben wir beide keinen Einfluss drauf. Ich habe nur wie ein Schimpanse eine Liste erstellen lassen, ausgedruckt und vorgelesen. Und wir haften nicht für die Fehler von ChatGPT.
Genau.
Ja, liebe Antonia, habe ich jetzt irgendeine Frage vergessen? Oh, ja, warte. Wir haben noch zwei wichtige Anekdoten, zwei wichtige Stichworte, die ich mir notiert habe. Und zwar hatte ich das vorhin bereits kurz angeteasert, Nationalspieler Marcel Neuer, großer Torwart, und dann Serge Gnabry und Kimmich, die ja gerne auch nicht nur Fußball, sondern auch Padel spielen. Jetzt kannst du dich entscheiden, welche Anekdote wir hier rausfeuern, oder du besser gesagt.
Also Manuel Neuer kann ich ganz schnell machen. Er kam zu mir ins Interview und stand barfuß da und wir haben uns unterhalten, ob ich auch die Schuhe ausziehe, weil er einfach, das war so lustig einfach nur, er steht halt einfach da und natürlich off-camera. War auf jeden Fall eine ganz kurze, witzige Anekdote, aber noch besser war, mit Kimmich und Gnabry hatten wir einen Paddeldreh, weil die haben ja auch einen kleinen Paddelcourt auf der Anlage und man kennt sich
beim FC Bayern München.
Ja.
Okay.
Haben die einen Court und man kennt sich natürlich jetzt schon von diversen Interviews und man trifft sich auf Events und ich war bei Serge Gnabry auch bei seinem Event, bei seiner Stiftung mit dabei und man sieht sich eben natürlich auch mal auf der Wiesn oder so. Und dadurch, dass man sich dann so ein paar Mal eben schon gesehen hat, ist man auch viel vertrauter und wir spielen Paddel zusammen und hätten oder sollten im Nachgang dann so ein paar Aufsager machen, die natürlich sehr gestellt waren, dass ich eine Frage stelle und gerade auch Serge dann antworten sollte und wir haben es nicht hinbekommen. Ich glaube, wir haben eine Stunde lang uns fast in die Hose gemacht vor Lachen, weil Serge einfach so einen simplen Satz auch nicht sagen konnte und wir irgendwann gesagt haben, so ich glaube, ich muss aus dem Set rausgehen, weil ich werde niemals ernst genommen und es ist so, dann fängst du an zu reden und du bist dann wirklich so, hast den Satz fast zu Ende ausgesprochen und dann verspricht man sich oder so. Also das war wirklich so in dem Moment, es war mit Serge und Kimmich so einer meiner Lieblingsmomente, weil es war so frei von der Seele, es war so sympathisch, es war so, werde ich nie vergessen, wenn wir uns sehen, dann ist es erstmal immer so ein kurzer Lacher, wo man gar nicht, also es war nichts Lustiges, aber man kann einfach zum Lachen anfangen, aus welchem Grund auch immer. Das war ein sehr, sehr schöner Moment, die beiden auch mal so ganz frei zu sehen und nicht halt immer dieses, ich sag mal, strenge Interview, wenn es um Fußball geht.
Vielleicht kannst du ja die Outtakes besorgen und in den sozialen Medien hochladen. Wahrscheinlich wird das gar nicht so einfach sein.
Ich sag dir, ich habe Outtakes natürlich sofort zusammengeschnitten. Das hatte ich schon zusammengeschnitten, bevor ich wieder zu Hause war nach dem Dreh. Und musste das natürlich freigeben lassen, aber da hatte ich keine Chance.
Da sind die Gnaden los, ne?
Ja, es wird leider mitgeredet und ja.
Schade eigentlich.
Und ich sogar denke, sogar Serge und Joja, die würden sogar das lustig finden.
Ja, natürlich. Selbstverständlich. Aber das ist damit das Beste. Einer meiner Lieblingsschauspieler ist Will Ferrell. Oder eine bekannte Serie, Die Discounter. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast da oder ob das so ein norddeutsches Ding ist. Hier weiß ich nicht, weil es ja in Hamburg gedreht wird. Da werden jetzt auch permanent die Outtakes hochgeladen in Social Media, also in der Regel bei Instagram, glaube ich. Ja. Ich lache mich Schrott halt. Also es ist
das Beste.
Ja, genau. Also Mann, lass die Leute doch lachen.
Total.
Und ladet den Kram da hoch oder lass ihn hochladen.
Ich bin so großer Fan von Friends oder sowas. Und wenn du dann da nochmal die Outtakes dazu anguckst, das ist nochmal eins mehr. Also
ja
irgendwann mal vielleicht.
Antoni, jetzt nochmal, um das Ganze abzurunden auch. Du arbeitest auch als freie Mitarbeiterin dann bei Firmenveranstaltungen. Ich kenne das auch so von anderen Moderatoren natürlich, dass man dich buchen kann wahrscheinlich, anfragen kann. Man kontaktiert dann dein Management oder dich über Instagram. Wie nimmt man da Kontakt auf, wenn man sagt, ich brauche jemanden für meine Firmenveranstaltung?
Man kontaktiert direkt mich. Ich hatte Management, aber jetzt seit letztem Jahr, also seit 2024, arbeite ich komplett alleine.
Okay.
Deswegen über Instagram, über E-Mail.
Okay, ja. Findet man dich ja im Internet, ne?
Genau, auf jeden Fall.
Das ist ja das geringste Problem. Ja. Aber sicherlich ist das ja auch ein Standbein, ne, als Freiberufler.
Auf jeden Fall. Also das ist das, was ich auch ganz oft auch gefragt werde. Mache ich lieber Events oder lieber TV? Das ist natürlich super schwierig zu vergleichen, weil fürs Fernsehen, klar, dann bin ich mit den Sportlern zusammen, aber ich bekomme kein direktes Feedback. Also da rede ich in eine Kamera rein, wenn ich jetzt nicht gerade ein Interview mache, aber dann rede ich in eine Kamera rein und habe da zwar die Atmosphäre, aber man bekommt natürlich nicht sofort dieses Feedback, ist das jetzt gut oder ist nicht gut. Bei einem Event schaust du dann, ich hatte jetzt erst vor kurzem ein Event mit 650 Leuten, wenn du da mal einen Joke machen willst, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, du merkst, okay, von den 650 lachen 649 nicht und ich bin die Einzige, die versucht, über mich selbst zu lachen, dann hat man sofort, ist mir zum Glück noch nicht ganz so passiert, aber genau, das ist nur, um es zu verdeutlichen, das ist ganz was anderes und es auch macht einfach so viel Spaß, auch dann eben vor Ort direkt zu sein und mit mehreren Leuten auch zu arbeiten.
Wunderbar. Dann bleibt mir jetzt nur noch, mich ganz, ganz herzlich bei dir zu bedanken für deine Zeit, für die tollen Anekdoten, für den Einblick auch hinter die Kulissen. Ja, beim TV kannst du dir vorstellen, du kennst das ja dann, wenn du da auf deinem Beamer Sport guckst oder damals, als du noch nicht fürs Fernsehen gearbeitet hast, hat man sich ja auch gefragt, wie ist denn das eigentlich? Was machen die so hinter den Kulissen? Wie bereiten die sich vor und so weiter und so fort? Also hast du ganz, ganz tollen Einblick gegeben. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Paul Häuser, der ja das Intro gemacht hat, wie man neudeutsch sagt. Vielen Dank, lieber Paul. Ja, ich bin mir sicher, wir laufen uns hier und da irgendwann über den Weg in Tennis-Deutschland auf irgendwelchen Turnieren oder so. Ja, ich will mir auch immer mehr Turniere anschauen. Hab einige schon gesehen. Was hast du 2025 so auf der Liste? Welche Turniere stehen jetzt schon fest?
Für Sky steht schon fest, dass ich Madrid und Rom mache.
Oh, schlimme Städte.
Können schlimmer gehen, genau. An Paris bin ich noch dran. Da wechselt ja auch wieder dann der Sender.
Hilf mir mal, von Eurosport zu...
Eurosport, ja. Nee, also Eurosport, jetzt wechselt der Sender, ich meine von den Turniernetz, also Madrid und Rom ist Sky.
Ah, ja,
und
sorry.
Dann ist, Paris ist dann Eurosport, genau.
Ja, okay.
Und dann ganz großes Ziel jetzt nach so einer langen Zeit... 85, Wimbledon gewonnen, jetzt ist es 2025, also wir haben da etwas zu feiern, deswegen Wimbledon natürlich nochmal ganz groß, da versuche ich hinzukommen und Boris zu treffen natürlich. Dann mache ich Bad Homburg und Berlin, eben habe ich auch schon erwähnt vorhin, Rasen. Vielleicht bin ich sogar noch in Stuttgart vor Ort, BMW Open natürlich. Und dann, ja, ist auch ein bisschen Pause, August, vom Tennis. Und dann geht's weiter mit US Open.
Oh, großartig. Die sind wieder bei Sportdeutschland?
Bei Sportdeutschland und bei Sky auch.
Und bei Sky auch? Mhm. Okay.
Genau. Und dann natürlich zum Ende noch die Finals. Da wird's dann wieder eine Reise nach Riad geben und nach Turin. Die Frauen spielen ja in Riad.
Ah, du warst auch in Riad?
Ja.
Und? Wie war's?
Wir hatten davor eine Einweisung bekommen, wie wir uns verhalten sollen.
Ja.
In Riad und ich habe es natürlich sofort akzeptiert, lange Hosen zu tragen, auch allein wegen der Religion und nicht armfrei zu gehen, das ist also voll natürlich.
Ja.
Wir mussten aber natürlich kein Kopftuch tragen oder sonst irgendwas. Ich habe auch Leute gesehen, die auch mit nackten Beinen, also bis zum Knie nur verdeckt rumgelaufen sind oder auch mal mit nur einem Tanktop. Das ist schon offen gewesen oder offener gewesen und so hat man auch gesagt, am besten nicht mit dem Handy rumlaufen. Dort laufen natürlich wie auf der ganzen Welt alle mit dem Handy rum.
Nicht mit dem Handy rumlaufen?
Ja, dass man irgendwelche Fotos macht oder irgendwas.
So.
Was irgendwie. Also sie haben einfach zu uns gesagt, verhaltet euch einfach ganz zurückhaltend.
Okay.
Männer reden auch nicht mit Frauen, kompletter Blödsinn, beziehungsweise so habe ich es erlebt.
Mhm.
Ich bin am Flughafen angekommen und da sind 10 Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, ob sie mit mir meinem Koffer oder Taschen tragen helfen können. Also sehr, sehr, die haben sich natürlich von ihrer besten Seite gezeigt, muss man natürlich auch sagen, um das Tennis-Event rum. Das Tennis-Event selber war natürlich toll. Du hast die 8 besten Spielerinnen vor Ort, siehst natürlich super Tennis. Aber
relativ leer war es aber auf den Zuschauerrängen, oder?
Ich würde sagen, es war dann zum Finale hin, war es dann ein bisschen voller oder war es dann gut ausverkauft. Aber ich glaube, ein Ticket hat 8 Euro oder 8 Dollar gekostet. Also es lag jetzt nicht daran, dass die Tickets teuer sind, sondern dass einfach da das Tennisverständnis noch gar nicht da war. Die wussten jetzt, da gab es, also lag es gar nicht daran, dass es jetzt Frauen waren, sondern auch bei diesem Six King Slam war es ja auch nicht, das war ja einen Monat davor auch nicht wirklich ausverkauft oder die Ränge waren vielleicht ein bisschen voller bei den Männern, aber ja, ich habe so das Gefühl, so wie, wann klatscht man, wann darf man aufstehen beim Tennis, bei einem Seiten, also war noch nicht ganz da. Und die Arbeit natürlich dann da stark daran, dass es jetzt sich verbessert für dieses Jahr. Und ich hoffe schon, dass da ein bisschen mehr dann auch los ist, einfach auch für die Spielerinnen. Aber sonst vom Drumherum habe ich nur das Einzige, was für mich traurig war, man kann da nicht mal zu Fuß rumlaufen. Also selbst, man läuft da nicht, man fährt nur.
Ja, okay. Wie in Dubai auch im Prinzip.
Genau. Ja, okay. Also selbst wenn es nur irgendwie 100 Meter sind, wird extra für mich ein Wagen geholt, dass ich von A nach B diese 100 Meter fahre, wo ich mir denke, dass ich wäre zu Fuß dreimal so schnell da gewesen. Aber gut. Deswegen trotzdem. War toll dort, sehr gutes Essen auch. Ich kann es mir nicht aussuchen, wo die Turniere sind. Ich würde mir mehr wünschen, wenn es ein bisschen mehr in Europa wäre. Aber vielleicht wird es ja dieses Jahr besser ankommen und die Hallen werden voll, oder die Halle wird voll sein.
Ja. Ich hoffe es. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und ich werde es dann natürlich am Fernseher verfolgen. Nochmals, von meiner Seite vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute für 2025 und dann auf bald.
Tom, ich sage auch vielen lieben Dank und soll es mal München sein, mein Beamer ist immer aufgebaut, wir können auch da zusammen Tennis schauen.
Sehr gut, danke, wunderbar. Ihr. Vielen Dank.
Dankeschön.
Tschüss. You cannot be serious!
Hallo liebe Tennisfreunde, demnächst ist es soweit. Ich komme mit Felix Greve nach Hamburg und zwar am 26.04. in den HTC Blumenau und am 27. April nach Blankenese in den Tennisclub. Wir bringen dort unser Buch Enjoy Your Game auf den Court und trainieren gerne mit euch. Bei uns geht es darum, die Störung zu reduzieren und das Potenzial ein bisschen hervorzubringen. Das Ganze ist natürlich für alle Altersklassen, für alle Leistungsklassen gedacht. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Mach's gut, bleib fleißig am Ball und bis bald in Hamburg.
Der Mann, der sich um alles im Hintergrund kümmert und das alles organisiert, ist Tom Heinkel. Und bei dem könnt ihr euch jetzt noch anmelden. Es gibt ein paar Restplätze. Also seid schnell und dann freuen sich Patrick und ich darauf, euch Ende April zu sehen.